Gibt es Sortenunterschiede hinsichtlich Trockenheitstoleranz? Werden uns Kräuter im Grünland in der Klimaanpassung unterstützen? Woran wird dazu aktuell geforscht? Zu diesen Fragen darf ich heute mit meinem Gast, Diplom-Ingenieur Lukas Geier, sprechen. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf Sie herzlich willkommen heißen zur Podcast-Serie Agrarseins Wissen kompakt der HPDV Raumberg Gumpenstein zum Thema Klimawandelanpassung. Diplom-Ingenieur Lukas Geier arbeitet bei uns an der HPDV Raumberg Gumpenstein und seine Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Züchtung und Saatgutproduktion, der Etablierung naturschutzfachlich hochwertiger Pflanzengemeinschaften und in der Entwicklung pflanzenbaulicher Alternativen im Berggebiet. Lieber Lukas, herzlich willkommen bei mir in der Podcast-Serie.
Ja, Andreas, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute da bei dir sein darf.
Lukas, mit meiner Einstiegsfrage, warum unterscheiden sich eigentlich Pflanzenarten in der Hitze- und Trockenheitstoleranz?
Ja, dazu sagen, es hat schon mal den Grund, die Pflanzen haben sich an unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Regionen und Lagen entwickelt und nehmen so quasi aus dieser Jahrtausende, jahrelangen Zeitspanne natürlich gewisse Anpassungsfähigkeiten mit. Das heißt, sie haben eine gewisse Grundanpassung an die meteorologischen Gegebenheiten, aber sie unterscheiden sich natürlich auch in ihren Ausprägungen von unterschiedlichen Merkmalen, beispielsweise in der Wurzelbildung. Mhm. Es gibt jetzt Pflanzenarten, die sehr flach wurzeln und welche sehr tief wurzeln. Natürlich, die, was tiefer wurzeln, haben schon einmal den Vorteil, dass sie einfach das Wasser aus tieferen Bodenschichten nutzen können. Mhm. Das heißt, dass eine Trockenheitsstress oder eine auftretende Dürre wirkt ja immer von oben nach unten, die obersten Bodenschichten
trocknen als erstes aus.
Genau. Ja. Und je tiefer, dass die Pflanzen Wurzeln haben, umso länger können sie aus dem Boden natürlich auch Wasser noch herausziehen.
Warum gibt es dann überhaupt Pflanzen, die flach wurzeln? Sind das die flinkeren vielleicht?
Es sind flinkere, es sind vielleicht auch manchmal einfach Pflanzen, die was das nie braucht haben, die was vielleicht eher aus feuchten Gebieten sind, die was gar nie so tief Wurzeln haben müssen.
Weil Wurzeln bilden nach unten kostet ja auch Nährstoffe.
Natürlich,
sozusagen. Und da muss Energie. Ja investiert werden von der Pflanze.
Genau.
Und wenn ich es nicht brauche, Dann tue ich es nicht.
Genau.
Okay, so ist es. Also die Wurzeln sind einmal ein wichtiger Punkt in der...
Genau. Das nächste wäre noch zum Beispiel, es gibt ja Spezialisten bei den Pflanzen, die was an heiße Bedingungen anpasst sind. Der Großteil der Pflanzen sind sogenannte C3-Pflanzen.
Das sind so unsere üblichen Gräser,
genau,
die wir draußen haben auf der Wiesn?
Unsere üblichen Gräser, generell fast alle Pflanzen in den gemäßigten Breiten. Und dann
gibt's C3 steht für Kohlenstoff, das ist der Kohlenstoffkreislauf.
Genau, und das 3 steht für die Verbindung, wie das Kohlenstoff dann aufgenommen wird. Da sind in dieser Verbindung sitzen da 3 Kohlenstoffatome drauf.
Okay.
Und dann gibt es noch C4-Pflanzen.
Wie zum Beispiel?
Beispielsweise der Mais, die Hirse, genau, oder Zuckerrohr. Das sind die 3 wichtigsten, denke ich mal, in der Landwirtschaft. Sind aber alle aus den tropischen oder subtropischen Regionen und eben an diese Hitze besser angepasst, weil der Vorteil von ihnen einfach ist, sie kennen das Kohlenstoffdioxid, das, was sie die Pflanzen aus der Luft holen.
Über die Spaltöffnungen holt sie das, oder?
Über die Spaltöffnungen effektiver speichern. Die Spaltöffnungen, das sind so kleine
Wie ein Mund, oder? Kennt man sagen, oder?
Wie ein Mund, genau. Meistens an der Blattunterseite, wo der Gasaustausch von der Pflanze stattfindet. Das heißt, da über diese Spaltöffnungen nehmen sie das CO2 auf, sie geben aber auch den Sauerstoff ab, der was in der Photosynthese halt produziert
und
wird. Und Wasser natürlich auch.
Und so,
genau. Und der Vorteil von den C4-Pflanzen ist es halt, die können auch Photosynthese betreiben, wenn
also sozusagen aus Kohlendioxid, Sonnenenergie, Zucker produzieren,
genau.
Das ist die Photosynthese.
Das ist die Photosynthese. Und C3-Pflanzen können das nur bei offenen Spaltöffnungen.
Das heißt, da geht Wasser verloren.
Und die C4-Pflanzen können das Kohlenstoffdioxid einfach effizienter nutzen. Das heißt, sie können auch bei geschlossenen Spaltöffnungen
noch weiter produzieren.
Genau, okay. Das ist natürlich ein Vorteil. Mhm. Und natürlich Das eine ist der Wasserverbrauch, aber die Dürre geht natürlich auch mit der Hitze oft einher.
Okay.
Und auch in der Hitze sind die Spaltöffnungen natürlich wichtig, weil durch das, dass die Pflanze Wasser oder Wasser abgibt, kann sie sich ja selbst kühlen.
Ja.
Wir kennen das selber bei uns, wenn wir schwitzen, der
Okay.
Schweiß hat ja eigentlich die gleiche
Oder auch
Funktion.
wenn man unter einem Baum sitzen im Sommer, ist es manchmal recht
Genau,
angenehm kühl
angenehm
noch.
kühl, ja, genau. Und wenn die Spaltöffnungen geschlossen sind, kann kein Wasser mehr daraus verdunsten und somit wird der Pflanze aber auch wärmer. Das heißt, sie kann
Sie
einen
kann,
Hitzestress
also
kriegen.
wir waren, haben jetzt gestern einen Podcast aufgenommen mit Wein, zum Wein. Und es gibt Sonnenbrand bei
Ja.
Wein, bei Obst, bei Äpfeln.
Ja.
Das heißt, die verbrennen.
Können verbrennen, ja, genau.
Das gibt es eigentlich in dem Sinn natürlich auch im Grünland, nur hast du halt dort nicht Sonnenbrand, sondern
Genau.
ist halt der Hitzestress dann, oder?
Genau.
Okay. Also die Spaltöffnungen, und gibt es auch Unterschiede sozusagen in der Ausbildung, Hautdicke oder so, oder
Das
gibt es?
gibt's zwar auf der Blattoberseite, also generell rund um die Pflanze, ist die sogenannte Cuticula. Das
Okay.
ist eine Wachsschicht, die was das, die Blätter übergibt. Und die Wachsschicht verhindert eigentlich, dass Wasser frei aus der Pflanze heraus transpiriert.
Okay.
Aber es gibt auch eine geringe Verdunstung durch diese Wachsschicht hindurch, die ist aber in der Regel eher vernachlässigbar im Vergleich zu dem, was über die Spaltöffnungen abgeben wird. Aber natürlich, je dicker das diese Wachsschicht ist, umso besser ist die Pflanze aber natürlich auch gegen diese Art der Transpiration geschützt.
Okay.
Es gibt noch andere Anpassungsmaßnahmen, wie zum Beispiel kleine Härchen, die was ein spezielles Mikroklima erzeugen
Erzeugen,
rund um die
weil
Spaltöffnungen.
ja Wind die Verdunstung erhöht.
Erhöht. Genau.
Okay.
Oder auch, dass die Blätter leicht gerollt sind, dass sie zusammengerollt sind, einfach auch, dass der Wind nicht so an, also
Okay.
zukommt und dass einfach die Verdunstung da reduziert werden kann.
Wenn wir jetzt da ein bisschen bei den Gräsern bleiben, wir werden auch über die Kräuter heute noch reden.
Genau.
Es gibt jetzt da Gräserarten, die sind eher wasserliebend oder brauchen
Genau.
Wasser, leiden sehr schnell bei längeren Dürreperioden, und es gibt welche, die halten ein bisschen länger durch.
Genau. Das gibt's, diese Einteilung gibt es auf jeden Fall. Beispielsweise so feuchte liebende Arten wie der Wiesenfuchsschwanz zum Beispiel. Aber es gibt da Gräser, die mit der Trockenheit besser umgehen können. Und da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden,
Okay.
welche Arten ich in Grönland haben will. Also wir haben ja generell eine, Grönland ist ja keine Monokultur, sondern ist eine Mischung.
Gerade in Österreich, also wir haben
Genau.
ja Dauergrünland sehr viel. Natürlich gibt es ja Feldfutter, da kann man das
Genau.
natürlich auch ein bisschen nutzen, aber wenn wir im Dauergrünland sind, haben wir relativ viele Arten drinnen.
Genau, also im internationalen Vergleich, da ich sagen, sehr viele. Gerade so in so Dreischnittwiesen, in Saatgutmischungen sind 12, 13 Arten drinnen, 4, 5 Schnittwiesen immer nur 6, 7 Arten. Und wenn ich mir jetzt nach Irland schaue, da haben wir vielleicht eine oder zwei Arten.
Ja.
Der Vorteil ist, wenn ich so eine Mischung habe, kennen Sie immer an die vorherrschenden Bedingungen die passenden Arten so quasi durchsetzen.
Also Biodiversität ist grundsätzlich in dem Zusammenhang ein
Förderlich,
Vorteil.
genau.
Gerade gestern bin ich wieder beim Obstbau, haben wir mit einem Obstbauberater gesprochen, und der sagt auch, für die Betriebe ist es ein Vorteil, wenn sie mehrere Standbeine haben. Also nicht nur eine Kultur,
Risikostreuung.
nicht nur Äpfel, sondern streuen, weil die
Ja.
dann bei gewissen Risikofaktoren und das schwankende Umweltbedingungen macht, Biodiversität hat einen Vorteil.
Genau. Und bei den Arten, die mit der Trockenheit umgehen können, oder da reagieren die Arten noch anders. Da gibt es manche, die sind eher resilienter, die stören
Also
das Wachstum.
resilienter heißt, sie sind nutzungstoleranter oder reagieren nicht so schnell mit.
Ja, das heißt in dem Zusammenhang, beispielsweise das englische Ryegrass, das härt relativ, kommt mit der Trockenheit auf den ersten Blick nicht sonderlich gut zurecht, weil es das Wachstum sehr schnell einstellt und vielleicht auch braun wird. Aber nach der Trockenheit
Ah,
kommt es relativ schnell wieder
also
nach.
es kann sich erholen
Genau,
schnell,
es kann sich
okay.
schnell wieder erholen. Natürlich nur dann, wenn es nicht komplett abgestorben ist. Das muss man immer
Ja,
voraussetzen.
ja.
Und dann gibt es andere Arten, wie beispielsweise das Knallgras, das was auch in trockenen Phasen natürlich auch mit gewissen Einschränkungen, aber weiterhin in der Lage ist, dass es einfach Biomasse bildet,
Also
was
ein bisschen toleranter ist gegen
genau
Trockenheit.
resistenter, ja.
Ja, okay.
Genau.
Okay.
Und In so einem Grünlandbestand wäre es für uns natürlich wichtig, sowohl diese resistenten Arten wie das Knaulgras, aber auch resiliente Arten wie zum Beispiel das
Okay,
Reigras,
resistent und resilient.
genau,
Okay.
drinnen zu haben, um ideal reagieren zu können.
Okay. Und du hast ja auch ein Forschungsprojekt gemacht und deswegen habe ich dich auch mit eingeladen, wo du Sortenunterschiede innerhalb einer Art dir angeschaut hast, in dem
Genau.
Fall beim Knaulgras. Kannst du uns den Versuch ein bisschen erklären, wie der aufgebaut war
Ja,
und auch grob,
gerne.
was rausgekommen ist?
Ja, gerne. Also, vielleicht muss ich da auch noch mal ein bisschen weiter
Gerne.
ausholen, weil es ist ja auch in Grönland so, dass es nicht nur die Arten gibt, sondern innerhalb der Artensorten. Das ist im Ackerbau gang und gäbe, dass man sie nicht einfach nur einen Weizen anbaut,
Ja.
sondern man sucht sich eine bestimmte Sorte aus.
Ja.
Das Gleiche gibt es in Grönland natürlich auch. Und wir haben uns da das Knaulgras herausgegriffen.
Warum das Knaulgras? Weil es eine relativ trockenheitstolerante
Genau,
Art
hat
schon ist.
es und im österreichischen Grönland wohl eine sehr große Bedeutung hat. Also fast in allen Saatgutmischungen auch drinnen. Und wir wollten uns dann einfach ansehen, wie sind unterschiedliche Knaulgrassorten von unterschiedlichen europäischen Regionen. Das heißt, wir haben eine Knaulgrassorte aus Österreich gehabt, eine aus Norwegen, aus Tschechien, aus Frankreich und aus Deutschland. Wie sie die einfach diese Sorten, welche Anpassungsfähigkeit an Trockenheit sie natürlich haben. Und wir haben eben dazu einen Versuch im Folientunnel gemacht.
Das heißt, das müssen wir uns jetzt nicht auf der Wiesn draußen
Genau.
vorstellen, sondern das ist jetzt in einem geschützten Umfeld, in einem
Genau.
Folientunnel und in Töpfen.
In Töpfen, genau. Das sind so Mitscherlichtgefäße, das sind so Töpfe mit bisschen mehr wie 20 cm Durchmesser. Wir haben da auch keine Erde drinnen gehabt, sondern wirklich ein reines Sandsubstrat, ein Quarzsand, wo die Düngung einfach eingemischt worden ist, also so eine mineralische Grunddüngung hineinkäme. Was den Vorteil hat, ich habe etwas kontrolliertere Rahmenbedingungen, wie bei einem Feldversuch. Es ist nicht direkt mit einem Feldversuch vergleichbar.
Aber es gibt ganz wichtige Hinweise über
Genau.
die Arten, weil du alles standardisieren kannst, ne?
Genau. Also
Genau.
ich kann einfach viele Unsicherheiten
Ja.
ausschließen, die was ich im freien Feld nicht ausschließen kann. Und da haben wir einfach unterschiedliche Bewässerungstreatments gemacht, also mit voller Bewässerung und dann von dieser abgestuft stark und schwach reduziert, beziehungsweise das Ganze nach über 3 Aufwüchse hinweg geprobt
Okay.
und uns dann auch angesehen, wie weit können sich die Pflanzen erholen.
Also ich habe es auch praktisch dann wieder Bewässerung nach
Genau.
Trockenperioden euch angeschaut und das auch kontrolliert.
Genau.
Ja. Und ihr habt es
Und
gemessen, oberirdisch den Ertrag und ihr habt es aber auch ein bisschen in das Wurzelsystem dann hineingeschaut,
genau,
gell?
wir haben auch in das Wurzelsystem hineingeschaut. Das heißt, wir haben 3 Schnitte gemacht und die Aufwüchse getrennt natürlich untersucht, auch auf Qualitätsparameter. Da haben wir das Rohprotein angesehen. Und wir haben aber auch noch die Wurzelbiomasse
Erhoben.
erhoben in unterschiedlichen Bodentiefen. Das ist in diesen Mitscherlichtgefäßen
Eine
nach
Herausforderung?
unten begrenzt, weil sie
Ja.
sind nur 25 cm tief. Aber wir haben uns.
Bilden aber das schon relativ gut ab, wo das
Genau.
Knallgras sich abspielt, oder?
Genau.
Ja.
Also es ist ja bei den Gräsern prinzipiell so, der Hauptwurzelhorizont.
Sind die ersten 5 cm und dann wird
Genau.
es immer
Dann
weniger.
wird es immer weniger. Und wir sehen doch, es gibt deutliche Unterschiede.
Sowohl im Wurzelsystem als
Also
auch
auch
oberirdisch.
oberirdisch, genau.
Und es gibt auch Wechselwirkungen, hat man gesehen. Das heißt, es gibt welche, die komplett gegengleich reagieren, oder?
Genau, also es gibt wirklich Sorten, die was vielleicht unter voller Bewässerung die besten Erträge haben und nachher aber komplett unter
Okay.
Anführungszeichen abstürzen.
Und andere, die das durchhalten, die
Mehr
viel
durchhalten.
toleranter sind.
Genau, die vielleicht jetzt nicht unter Idealbedingungen nicht diesen Ertrag zusammenbringen wie die andere Sorte, aber die
Dafür.
hält den Ertrag über alle Bewässerungsstufen mehr oder weniger konstant und ist einfach weniger anfällig.
Das ist eigentlich schon, es gibt dazu noch relativ wenig Forschungsergebnisse, es
Genau.
ist sehr wertvoll. Und wo stehen wir jetzt in der, wir sind ja jetzt da noch nicht in der Praxis draußen, also es gibt
Genau,
noch
ja.
nicht die Mischungen, wo das mit kontrolliert worden ist und dann auch beworben werden kann.
Ja.
Da sind wir gerade an einem Punkt, wo man jetzt in die Umsetzung ein bisschen gehen müsste, oder?
Genau. Es gibt ja generell gibt's eine Sortenwertprüfung, die wird in Österreich von der AGES gemacht, auch für die ganzen Gräserarten, wo einfach sich angesehen wird, auf unterschiedlichen Standorten in Österreich, wie ertragsfähig sind sie, wie krankheitsanfällig, wie ausdauernd oder welche Qualitätsparameter erfüllen sie, welchen Proteingehalt haben sie. Und die Trockenheit ist da aber nicht
Dabei noch
berücksichtigt,
derzeit, ja.
weil es natürlich auch schwierig ist. Weil ich brauche zumindest teilweise kontrollierte Bedingungen, um eine Trockenheit standardisiert messen zu können. Weil wenn jetzt so eine Sortenwertprüfung dauert 3 Jahre,
Und es sind dort 3 feuchte Jahre oder 2 feuchte Jahre, dann kommt das nicht so zum heraus, gell?
genau, dann wenn ich es nicht kontrolliert machen kann, kann ich mich halt nicht darauf verlassen, dass ich das nachher auch erheben kann. Deswegen wäre es hier schon sinnvoll, unter zumindest teilweise kontrollierten Bedingungen, sei es in einem Topversuch oder vielleicht unter Rainout-Sheltern, unter so ein
Also das sind im Prinzip Flächen, wo man bewusst dann ein Dach drüber hat, das man halt
genau,
teilweise zumachen kann.
wenn der Regen kommt,
Ja.
was, das ist natürlich
Natürlich
die
sehr,
beste
sehr aufwendig.
Kombination.
Natürlich auch sehr aufwendig.
Ja, sehr
Genau.
aufwendig, natürlich braucht einiges an Technik und aber das hat die praxistauglichsten Ergebnisse dann. Und meines Wissens nach wird jetzt auch bei der AGES schon dran
Gearbeitet,
gearbeitet,
das mitzudenken.
dass man das
Man
mitdenkt.
muss natürlich aufpassen, es gibt ja nicht nur ein Merkmal und das ist
Genau.
Trockenheitstoleranz, sondern es gibt auch Winterhärte zum Beispiel und das muss man sich
Genau.
genauso, das tut man jetzt eh bei uns durch die
Genau.
vielen und das muss bleiben.
Das muss
Also es kann
bleiben,
nicht das
ja.
andere aufhören und das andere anfangen, dann geht in die falsche Richtung möglicherweise.
Genau, also es ist immer die Kombination der Merkmale. Und es bringt auch nichts, zu sagen, diese eine Art ist trockenheitstolerant und deswegen nehmen wir nur diese eine Art, weil es sind alle mit irgendwelchen Einschränkungen verbunden.
Ja.
Die einen Arten haben weniger Futterqualität, die anderen sind vielleicht schwieriger zu etablieren, die anderen halten nur zwei
Ja.
Schnitte aus.
Das ist so wie bei uns Menschen. Jeder ist ein bisschen anders, aber in
Genau.
Summe sind wir vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns bemühen, oder?
Genau.
Genau. Gut. Wenn man jetzt, also im Gräserbereich erkennt man Sortenunterschiede, wir werden diese Sortenunterschiede in Zukunft möglicherweise verstärkt auch dann in der Rezepturgestaltung berücksichtigt werden.
Berücksichtigen,
Wir
ja.
machen ja jetzt schon Sortenempfehlungen für die Mischungen, nur ist halt die
Genau.
Trockenheitstoleranz nicht dabei. Jetzt schauen wir halt auf Winterhärte, auf Spätreife, Frühreife,
Genau.
je nachdem, was wir brauchen,
Genau.
regional. Also es ist nicht jedes Saatgut für jede Region so gut geeignet. Und wenn ich
Na.
jetzt Saatgut aus Neuseeland in Österreich einsetze, dann kann ich einen schönen Bauchfleck machen.
Das stimmt natürlich, weil wenn diese Pflanze jetzt beispielsweise nie einen Schnee gesehen hat bei irgendeiner Prüfung,
Dann wird Schneeschimmel ein Riesenthema
dann ist
sein.
Schneeschimmel möglicherweise ein Riesenthema und sie ist halt bei uns nicht geeignet, obwohl sie in anderen Ländern super Ergebnisse bringt. Und es sind ja auch die Zuchtziele bei den einzelnen Arten nicht gleich.
Ja.
Bei den einen will ich die Qualität oder die Menge, den Mengenertrag erhöhen. Natürlich, das ist immer sinnvoll,
Ja.
aber manchmal geht es auch darum, dass die Sorten spätreifer werden. Andere sollten frühreifer sein oder krankheitsanfälliger. Das heißt,
Andere sollen viel Schnitt, viel Beweidung
genau.
aushalten und so weiter. Also,
Das
das ist
heißt,
ein Themengebiet, an dem du arbeitest und da freuen wir
genau.
uns. Und das
Ja.
Zweite, ihr beschäftigt euch auch viel mit Kräutern. Und wir möchten jetzt im zweiten Teil auch ein bisschen in die Kräuter hineinschauen,
Ja.
weil ja die Kräuter, manche davon zunehmend jetzt in der Forschung kommen, auch in der
Genau.
Praxis schon kommen, weil sie tiefere Wurzeln haben. Was kannst du zu den Kräutern sagen? Wo läuft da unsere aktuell die Forschung? Bei uns auch und was weiß man international?
Es gibt Kräuter in Saatgutmischungen, ist ja bei uns bis jetzt eigentlich de facto gar kein Thema gewesen. Wir haben Gräser und Leguminosen. Und die Kräuter haben aber doch einige Eigenschaften, beispielsweise eben die Trockenheitstoleranz, die was interessant sind. Und die ersten Studien kommen da aus Neuseeland. Das ist durchaus schon über 20 Jahre her, dass die schon begonnen haben, aus der Pegwarte, also der Zichorie oder den Spitzwegerich, aus Wildformen Pflanzen
Zu
zu
züchten.
züchten. Genau, Zuchtlinien auf, also
Ja.
einfach diese zu züchten und zu kultivieren. Und das hat in Europa bis jetzt eigentlich noch wenig Beachtung gefunden. Das ist jetzt gerade so im Anlaufen. Da
Ich habe
gibt es
das auch
jetzt.
verfolgt, weil ich ja, weil es Weidemischungen
Genau.
in Neuseeland gibt und auch in den USA, wo das drinnen,
Wo
wo die
das drin
Zichore
ist.
drinnen ist,
Genau.
Chicory.
Ja.
Und das ist ja ähnlich wie der Salat sozusagen.
ist die gleiche Art.
Genau.
Also ist die gleiche Art.
Und da habe ich es auch mitverfolgt, genau.
Genau. Die Zuchtsorten, also wenn man die Wegwarte bei uns kennt, die haben wir bei uns ja natürlich vor, oder auch der Spitzwegerich, die Wildformen unterscheiden sich aber noch schon sehr stark von den Zuchtformen.
Im Habitus. Und auch genau. Bei den Inhaltsstoffen, Bitterstoffe?
Inhaltsstoffe muss ich sagen, weiß ich nicht hundertprozentig, wie stark sie sich da unterscheiden, aber der Habitus ist einmal ganz eindeutig. Da sind die Blätter sind viel größer, sie bilden einfach viel mehr Masse und sind deswegen auch landwirtschaftlich natürlich wesentlich interessanter. Und in Europa läuft es halt gerade so seit, würde ich jetzt sagen, 2, 3, 4 Jahren, dass da auch in unterschiedlichen Regionen von Europa Forschung dazu betrieben wird. Und unter anderem gibt es auch bei uns einige Versuche zum Einsatz von Kräutern mit diversen Versuchsausrichtungen eigentlich. Mhm. Ich selber darf einen Versuch betreuen, wo einfach jetzt einmal die Vielschnitteignung untersucht wird. Mhm. Weil es bringen mir die besten Eigenschaften nichts.
Wenn die maximal 2 Nutzungen
genau,
und dann wieder verloren gehen.
Reden
wir über Dauergrünland? Dauergrünland,
okay. Ja, genau. Mhm. Beziehungsweise möglicherweise auch Feldfutter. Mhm. Also ich würde das jetzt nicht von vornherein ausschließen.
Ja. Es gibt ja Mobgrazing-Versuche, auf das
können
wir ja noch eingehen. Genau, da das ist auch Zikorie drinnen.
Genau. Aber man beschränkt sich jetzt meistens auf diese beiden Arten. Also es kommen schon teilweise auch andere Arten vor, je nach Fragestellung, aber die sind meines Erachtens eine der wichtigsten. Also sind
okay, und was sind die 2 Arten jetzt nochmal?
Die Zichore und der Spitzwegerich.
Okay, das sind 2 eigene Paar Schuhe, okay?
Genau. Mhm. Die haben natürlich einerseits den Vorteil mit der Trockenheitstoleranz, aber auch mit sekundären Pflanzeninhaltsstoffen, beispielsweise Tannine, die drinnen sind. Und diesen Tanninen wird ja nachgesagt, eine gewisse antiparasitäre Wirkung zu haben.
Nicht vollständig, aber ein bisschen.
Ja. Genau, also darum eine gewisse. Das wird, und das ist möglicherweise von Bedeutung für die Weide bei kleinen Wiederkäuern.
Okay. Sie können auch das Protein ein bisschen binden,
genau,
im Verdauungstrakt, die Tannine, und damit sozusagen den Eiweißüberschuss im Pansen ein bisschen reduzieren. Und
das Methan so quasi.
Dann auch in den Ausscheidungen reduzieren, beziehungsweise die Eiweißeffizienz möglicherweise ein bisschen erhöhen.
Genau. Das wäre auch ein möglicher Vorteil, den der Einsatz dieser Arten bringen könnte. Und da sind wir gerade in den ersten Versuchsjahren. Also das ist die Schnitthäufigkeit, das läuft jetzt das erste Vegetationsjahr, ein Versuch von der Weide, von Ziegen auf diesen Flächen, ist gerade im zweiten Versuchsjahr. Mhm. Das heißt, da sind...
Werden wir interessante Ergebnisse kriegen.
Hoffentlich. Mhm. Aber man hat halt jetzt noch keine harten Fakten mehr.
Okay. Genau. Aber das ist Forschung, die am Weg ist.
Genau.
Ihr nutzt auch in diesen Arbeiten ein bisschen die Digitalisierung. Ihr macht da spektroskopische Zusatzuntersuchungen. Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, wie man unterschiedliche Fragestellungen, sagen wir so, beantworten kann. Beispielsweise beim Knaulgras haben wir auch spektroskopische Untersuchungen mit einem Hyperspektralsensor gemacht.
Das ist jetzt dieser Sortenversuch wieder?
Genau, das ist der Sortenversuch, wo wir uns einfach anschauen wollen, ob es jetzt auch im nicht sichtbaren Bereich eventuell Unterschiede gibt. Und wenn man das noch mit den Ergebnissen vergleicht,
ob ich sozusagen Trockenheitsstress
messen kann
über optische Geräte, ohne dass ich sozusagen das Futter ernte und früher und erkenne, die fangen früher zum Leiden an.
Genau. Dann gibt es einen anderen Ansatz mit Wärmebildkameras beispielsweise. Mhm. Wir haben ja vorher gesagt, die Pflanzen kühlen sich über die Spaltöffnungen.
Das heißt Wasserverlust aber auch gleichzeitig.
Genau. Mhm. Aber diesen Wasser, also wenn die Spaltöffnungen sich nicht mehr öffnen, erwärmen sich die Pflanzen, das ist ebenfalls messbar.
Okay, sichtbare Bereiche und das schaut sich euch an.
Genau. Mhm. Wird teilweise gerade auf der Klimgrasanlage auch untersucht.
Okay.
Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit. Der Vorteil von den optischen Messungen wäre natürlich, wenn man da was findet, dass man einen Satellit zur Verfügung hat und dass man das auch vielleicht großflächig irgendwann.
Und auch für Sortenversuche dann vielleicht einmal auf Parzellenebene ein bisschen besser nutzen könnte, oder?
Auf Parzellenebene wird der Satellit zu groß sein,
aber dann genau, muss ich halt mit einem Gerät oder mit einer Drohne.
Gerät oder Drohne. Mhm. Und steht ja jetzt seit einigen Jahren eine Drohne zur Verfügung. Und da ist es natürlich super, wenn man diese Techniken einsetzen kann und möglicherweise so schon Eigenschaften finden kann, die was man sonst einfach mit klassischen Methoden nicht sehen würde.
Ich möchte jetzt vielleicht zum Schluss noch ein bisschen über das Thema reden. Es ist natürlich schön zu sagen, wir müssen mehr Kräuter oder wir könnten mehr Kräuter hineinmischen oder wir brauchen diese Gräser mehr drinnen. Ja. Aber es ist ja immer ein Wechselspiel. Vor allem im Dauergrünland ist es wichtig, Artenzusammensetzung zu erhalten und Nutzungsintensität zum Beispiel. Es gibt einfach Arten, die vertragen nicht viel Schnittvarianten. Und wenn ich die drin haben will, müsste ich sie alle 2 Jahre oder extensiv bewirtschaften oder alle 2 Jahre nachsehen.
Genau.
Wie ist das zu sehen?
Ja. Wie gesagt, es gibt immer dieses Wechselspiel. Es gibt da wahrscheinlich auch oft Zielkonflikte. Ich kann nicht alles haben. Es gibt auch nicht so, in Anführungszeichen, eine Wunderwutzi-Art, die alles kann, die trockenheitsverträglich ist, eine super Futterqualität hat und 5 Schnitte. Aber halt, das ist ein bisschen schwierig. Da muss man Kompromisse eingehen. Helfen dort natürlich Bestandte, wo es eine gewisse Diversität hat, eine gewisse Biodiversität, also unterschiedliche Arten, was drinnen sind. Man wird aber schon in trockenheitsgefährdeten Lagen in die Richtung gehen oder macht man auch jetzt schon, dass man dort vermehrt trockenheitstolerante Arten einsetzt.
Und die Bewirtschaft auch
anpasst.
Auch
genau.
Anpasst natürlich.
Ich kann bei einer Trockenheit noch nicht mehr von einer Ertragsmaximierung sprechen. Da muss ich einfach schauen, dass ich konstant Erträge erwirtschafte. Ich kann aber da nicht beliebig oft die Schnittfrequenz erhöhen.
Ja.
Das geht einfach nicht.
Weil einfach meistens auch diese tiefwurzelnderen Arten, die haben eine längere Payback-Zeit. Das heißt, nach einer Nutzung brauchen die wieder Zeit, um sich zu erholen, um Wurzeln nach unten zu schieben. Die darf ich nicht so oft nutzen. Ein Beispiel ist ja das Mobgrazing, oder? Wo man genau solche Pflanzenbestände hingibt, die tiefwurzeln sind, aber die man halt dann auch in einem anderen Vegetationsstadium nutzt. Natürlich ist halt dann auch die Futterqualität ein bisschen an einem anderen Niveau.
Genau.
Und das ist vielleicht für die Hochleistungstiere dann nicht das Futter, aber für eine Mast- oder eine extensivere Variante eine Variante in trockenen Regionen.
Genau, und in diesen trockenen Regionen bringt schon auch was, die Pflanzenbestände eher weniger aufzunutzen, weil jeder zusätzliche Schnitt verbraucht einfach zusätzlich enorm viel Wasser, das noch ein limitierender Faktor
ist. Und verhindert auch ein bisschen die Wurzelbildung nach unten.
Genau. Also es gibt ja dieses Gleichgewicht der ober- und der unterirdischen Biomasse und je öfter, dass ich das oben wegnehme, umso mehr Wurzelmasse mehr oder weniger stirbt der unterirdisch ab, wo wieder Nährstoffe für heroben herausgenommen werden.
Genau. Gut. Gibt es zum Schluss noch Empfehlungen, die du jetzt schon mitgeben kannst in der Saatgutwahl, in der Ausrichtung am Betrieb? Sorten ist noch schwierig.
Sorten wird noch schwierig kommen.
Wir bleiben am Ball. Die Bauern kriegen es von uns eh, sobald es gesicherte Daten ist, wieder 1:1 zurück. Das ist ja unser Auftrag.
Das Wichtigste meiner Ansicht nach wäre eine standortangepasste Bewirtschaftung. Es gibt nicht ein Generalrezept, das was ich überall anwenden kann, sondern ich muss das wirklich betriebsindividuell anschauen.
Das heißt, Standort ist aber nicht der Betrieb, sondern es ist die Wiese, Hauswiese und Schottenwiese und Sumpfwiese und die kann unterschiedlich bewirtschaften.
Genau. Im Sinne unterschiedlicher Saatgutmischung, Schnittnutzung, Düngung. Das Spiel muss geschlossen sein, also das muss in sich stimmig sein, dass das alles zusammenpasst. Und nur so kann ich auch noch das Beste eigentlich für den Betrieb rausholen.
Wenn ich jetzt da neue Flächen anlege, einsehe, nachsehe, wo finde ich Unterlagen zu, wie ist das klassifiziert, aufgeteilt und wie finde ich das?
Gibt es den österreichischen Mischungsrahmen, das möglicherweise alles ein bisschen jetzt kompliziert darzustellen. einfach möglicherweise findet man es auf der Homepage der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Viehwirtschaft. Mhm. Da kommt man auch relativ schnell zu
Saatgutmischungen, genau, wie die auch abgekürzt heißen.
Wie die zusammengesetzt sind, beziehungsweise auch, da gibt es nochmal eine strenge Auswahl, welche Sorten bei uns empfohlen sind. Das wäre möglicherweise der einfachste Weg.
Also www.grünland-viehwirtschaft.at und dort findet man diese Sortenempfehlungen, oder?
Genau, die Sortenempfehlung, die Mischungsempfehlungen oder auch einen Mischungsfinder, wo ich eingeben kann, wie oft mähe ich, wie nutze ich, was man Mischungen vorschlägt.
Okay, ja super. Ja. Gut, dann Lukas, möchte ich mich recht herzlich für das Gespräch heute bedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich lade Sie auch ein, andere Podcasts zu hören. Wir haben über Kräuter, über Gräser heute gesprochen, aber es gibt natürlich auch zur Düngung, zur Weidewirtschaft Empfehlungen. Hören Sie sich das an, dann sind Sie gut begleitet in der Klimawandelanpassung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und würde mich freuen, wenn Sie wieder einmal Gast bei unserer Podcast-Serie sind. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raumwerk Duffenstein.